Ja, moin moin in die Runde. Hier ist der Talirud beziehungsweise Mario mit einer kleinen Ankündigung, was demnächst hier auf diesem Podcast-Kanal so geplant ist. Der eine oder andere, der wird das wahrscheinlich wissen, der mich kennt, jetzt vor aus meiner sehenden Community, die wissen, ich bin computertechnisch gesehen relativ flott unterwegs, auch was das Thema generell so mit Technik angeht, mit Server, Sachen, Programmierung, Skriptsprachen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt vor kurzem für mich die Windows PowerShell entdeckt, womit man wahnsinnig geile Sachen skripten kann als Windows PowerShell-Skript, aber auch in Kombination mit Batch-Files. Fakt ist, dass ich derzeit jetzt schon einige Skripte erstellt habe, die ich euch demnächst in einigen Podcast-Episoden vorstellen werde. Diese Skripte sind, ja, ich sag mal, gut nutzbar für die blinden Community sowieso, aber die sind sicherlich auch sehr gut zu gebrauchen für sehende Menschen. Einige Skripte sind vielleicht jetzt nur vom Vorteil für Blinde, wie zum Beispiel ein Skript, was ich erstellt habe, womit ich über eine Tastenkombination, da habe ich derzeit eingestellt Steuerung plus Alt plus R, dann wird mir angesagt, wie mein Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Zum Beispiel, es sind derzeit 5 GB von, keine Ahnung, 8 GB insgesamt ausgelastet. Die maximale Auslastung liegt bei, was weiß ich, 30% etc. pp. Hier kommt jetzt aber allerdings nochmal der Clou. Diese Sprachausgabe erfolgt hier nicht über JAWS, sondern über Windows Spell. Das ist halt Skriptsprache. Das bedeutet, diese Sprachausgabe erfolgt über Windows eigener Sprachausgabe, wenn man so möchte. Also ganz JAWS unabhängig. Warum habe ich das so gemacht? Einfach aus dem Grund, ich hatte in der Vergangenheit häufig gehabt, dass bei mir JAWS einfach mal Aussetzer hatte und dann ging gar nichts mehr. Also es folgte keine Sprachausgabe mehr und mich hat das genervt und ich wusste einfach nicht, warum schnackt JAWS denn jetzt wieder nicht? Und ich musste wirklich immer eine Weile warten, bis JAWS sich dann irgendwie gefangen hatte und mit mir wieder gesprochen hatte. Das war immer problematisch, gerade wenn ich in größeren Word-Dokumenten unterwegs bin, weil ich gerade eine Übersetzung mache, weil ich einen Artikel schreibe oder wenn ich in Microsoft Visual Studio irgendwie eine Datei geöffnet habe mit Programmzeilen, wo ich gerade den Code ein bisschen anpassen muss und JAWS fällt dann aus. Das ist dann doch schon immer sehr, sehr nervig. Und da habe ich gedacht, okay, schaust du mal irgendwie nach, ob ich nicht ein Skript machen kann, um den Arbeitsspeicher zu beobachten. Weil über den Taskmanager kann ich das zwar einsehen, ist aber alles ein bisschen frickelig. Und als dann mal wieder so ein Aussetzer kam, habe ich dann diesen Hotkey gedrückt, also Steuerung plus Alt plus R. Dann wurde im Hintergrund mein Skript gestartet und mir wurde dann angesagt, wie viel Arbeitsspeicher noch frei ist. Und so konnte ich dann schon mal gucken, ob es damit irgendwie eine Verbindung hat, warum es zu diesen Aussetzern kommt. Weil mein System ist schon alt. Das hat jetzt schon gut 15 Jahre auf dem Buckel. Aber Ende des Jahres baue ich mir eine absolute Powermaschine, weil ich plane, auf meinem neuen Rechner mit lokaler KI zu arbeiten. Da könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Da wird es dann sicherlich auch sehr viele Podcast-Episoden geben zum Thema lokaler KI. Ja, also das ist dann, wie gesagt, lokal, die wird auf dem PC betrieben, ganz unabhängig von Cloud, von Internet und so weiter und so fort. Und ihr könnt dann quasi diese KI nach euren Ermessen und Wünschen formen und trainieren. Und damit werde ich dann halt einen Rechner zusammenbauen. Teilweise habe ich die Komponenten schon. Allerdings warte ich jetzt noch bis Ende des Jahres, so Oktober, November, weil da müssten von Intel neue CPUs rauskommen. Und Intel bringt dann halt auch Copilot Plus zertifizierte CPUs raus, die gerade in Sachen KI-Anwendungen sehr gut geeignet sind, weil da plane ich mir dann den neuesten Intel Core i9 zu kaufen und logischerweise ein neues Mainboard, weil diese wohl auch einen neuen Sockel kriegen werden. Dann wird erstmal 64 GB Arbeitsspeicher verbaut. Ich habe dann ja noch 2 Slots frei, wo ich dann später auf 128 bei Bedarf aufrüsten werde. Aber ich denke, 64 GB sollten durchaus erstmal reichen. Also ich baue da wirklich ein richtig performantes System auf. Aber Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Je nach Anwendung braucht man nicht solche Systeme. Ne? Also wer jetzt ganz normal mit KI arbeiten möchte, da werden auch leichte Systeme reichen. Aber mehr dazu später, wenn es dann soweit ist. Kommen wir kurz wieder zurück zum Thema mit dem Hotkey. Ich habe mir halt auch schon des Öfteren gewünscht, irgendwie mal Hotkeys zu erstellen. Das ist ja auch immer so eine schwierige Sache. Also Hotkeys sind ja diese Tastaturbefehle wie Steuerung, Alt plus R, womit ich dann quasi ja mein Skript ausführen kann, um mir anzusagen, wie ist mein Arbeitsspeicher ausgelastet, oder Steuerung plus Alt plus C, um mir ansagen zu lassen, wie ist eigentlich gerade meine CPU ausgelastet und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch noch was Ähnliches für die Festplatte, inklusive Ansage, wie viel Festplattenspeicher noch frei ist. Aber diese Tastenkombination kann man nur verwenden, wenn man sich das Programm Hotkeys installiert. Dann kann man diese Tastaturkombination in Verbindung mit PowerShell-Skripten und so weiter verwenden. Und das ist absolut genial, weil man so dann wirklich für sich ganz viele Tastaturkombinationen anlegen kann. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Über, über Auto-Hotkey kann man dann halt dann diese Tastenkombination festlegen. Die Skripte werden dann automatisch generiert und abgelegt. Aber das werde ich dann auch nochmal in einer weiteren Episode vorstellen, weil derzeit ist es ja eigentlich nur so möglich. Zum Beispiel, ich habe Microsoft Word und ich lege davon eine Verknüpfung auf den Desktop. Wenn ich dann bei Word auf Eigenschaften gehe, habe ich dort die Möglichkeit, eine Tastenkombination festzulegen, womit ich dann zum Beispiel Word starten kann. Aber das geht leider nur für Verknüpfungen auf den Desktop. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil dann mache ich lieber so Hotkeys, die ich erstellen kann, ganz egal, ob das Ding jetzt auf dem Desktop liegt oder ganz woanders. Und die Dinger funktionieren immer. Ja, und das funktioniert schon mal ganz gut. Dann, wie gesagt, gibt es demnächst noch eine weitere Podcast-Episode zu einem sehr umfangreichen Datensicherungsskript. Das Datensicherungsskript besteht aus mehreren Komponenten, also aus mehreren Dateien. Erstens, es hat eine Konfigurationsdatei, also eine ganz normale Config-Datei. In dieser Config-Datei gibt ihr erstmal ganz normal die Laufwerkspfade an, die ihr sichern möchtet, wie zum Beispiel C:Test1. Test1 ist hier natürlich der Ordnername, oder C:Test2 und oder C:Test3 und so weiter und so fort. Also ihr könnt mehrere Ordner quasi angeben, die ihr sichern wollt. Dann gebt ihr dann das Quellverzeichnis dort an, wie, keine Ahnung, D:Backups oder was auch immer. Und dann wird dort die Sicherung abgelegt. Dann könnt ihr dort noch weitere Variablen setzen, die ich eingebaut habe. Zum Beispiel mit der Variable, das ist auch alles in dieser Konfiguration entsprechend kommentiert. Also es wird euch alles genau erklärt, welche Variable für was ist. Aber das werde ich euch dann später dann nochmal genau vorzeigen in der Audiodatei, wo ich euch dann diese Skripte live vorführe. In der Config könnt ihr dann auch noch einstellen, ob die Messageboxen angezeigt werden sollen oder nicht. Die Messagebox ist halt einfach so ein Dialog, der mit Screenreader sehr zugänglich ist, mit JAWS, die euch dann halt informiert, dass die Datensicherung zum Beispiel abgeschlossen ist. Und das kann man in der Config ein- oder ausschalten, ob man diesen Dialog möchte oder nicht. Diese Variable habe ich einfach hinzugefügt, weil das kann sein, dass es Leute gibt, die meinetwegen alle 5 Minuten oder alle 15 Minuten eine Datensicherung automatisiert durchlaufen lassen wollen. Und dann wäre es schon sehr nervig, wenn alle 5 Minuten dieser blöde Dialog kommt. Ne? Weil ich zum Beispiel habe das bei mir eingestellt mit alle 5 Minuten eine Datensicherung und mich hat es genervt, dass dann immer dieser scheiß Dialog kommt, weil, und deswegen kann man es in der Config ausschalten. Dann schreibt man einfach True rein für aktivieren quasi, oder wenn man das ausschalten möchte, dann löscht man dieses True raus und ersetzt es durch False. Wie gesagt, das ist alles kommentiert in dieser Config. Dann gibt es noch weitere Variablen, wie zum Beispiel, ob ihr die automatische Update-Prüfung aktivieren wollt oder nicht, weil diese Datensicherung hat auch über eine automatische Update-Prüfungsgeschichte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Skript überarbeitet habe mit neueren Funktionen und so und ich lade dies auf den Server hoch, dann prüft das Skript jedes Mal, wenn es ausgeführt wird, prüft das Skript, ob eine neue Version vorhanden ist. Wenn ja, spuckt es einen Dialog aus und sagt euch, hey, es ist eine neue Version vorhanden, und dann habt ihr da zwei Schaltflächen, wo ihr auf OK drücken könnt oder auf Download, und dann wird euch diese Version runtergeladen. und dann könnt ihr euch diese Version installieren. Ist in der Regel ganz einfach. Ich plane noch im späteren Verlauf eine automatische Download- und Installationsgeschichte einzubauen, also quasi einen absolut vollständigen Auto-Updater. Kommt aber erst in späteren Versionen mit hinzu, weil das doch ein bisschen komplexer ist, das alles sauber zu integrieren. Die Datensicherung an sich sieht wie folgt aus. Das Ganze hat eine Versionierung. Das bedeutet, zum Beispiel auf D:Backup, wo die Backups abgelegt werden, habt ihr jetzt einen Ordner namens Test 1. Also innerhalb des Backups-Ordners liegt der Ordner Test 1, weil das die erste Datensicherung ist. Wenn ihr nun diesen Ordner einmal doppelt anklickt, dann findet ihr in diesem Ordner ganz viele weitere Ordner. Ich glaube, maximal habe ich derzeit das Ganze auf 5 nur eingestellt. Was bedeutet, dass maximal 5 Versionierungen gespeichert werden. Also das erste Backup wird logischerweise ganz normal gespeichert. Angenommen, ihr habt eine Word-Datei, die nennt sich irgendwie Test. Die wird dann in den Backup-Ordner quasi gespeichert. So, unter dem heutigen Datum zum Beispiel. Ne? Solltet ihr nun jetzt in Word diese Datei aber überarbeitet haben, ergänzt haben, wie auch immer, und ihr speichert das, das Skript merkt es dann und sichert dann ebenfalls diese überarbeitete Datei, lädt es in den Backup-Ordner, aber überschreibt nicht das vorhandene Backup, sondern legt einen neuen Ordner an mit einem neuen Zeitstempel und legt dort die überarbeitete Datei ab. Somit habt ihr dann quasi einmal das erste Dokument als Original und dann einmal das zweite Dokument mit der überarbeiteten Version. So könnt ihr das dann immer, je nachdem, wiederherstellen, was ihr halt wollt. Und wie gesagt, solche Versionierungen sind derzeit auf 5 begrenzt. Kann man aber später noch ganz gern, wenn das der eine oder andere wünscht, könnte ich das noch erweitern. Hinzu kommt ein umfangreiches Log-System in Form von einer Textdatei. Da könnt ihr euch mit dem Screenreader ganz normal mit den Pfeiltasten von oben nach unten durchnavigieren. Und in diesem Log steht dann alles genau drin, welche Daten gesichert wurden, welche Daten nicht gesichert wurden. Weil, wie gesagt, wenn schon eine Sicherung vorhanden ist, dann merkt das Script dies und überspringt es dann. Weil er überprüft ja, okay, die Datensicherung, die ist schon vorhanden, dieser Ordner und die Datei, die habe ich schon gesichert. Dann wird das übersprungen und es wird dann halt quasi im Log dann protokolliert. Ansonsten, wie gesagt, merkt er halt, dass das Dokument meinetwegen überarbeitet wurde und lädt dann halt diese überarbeitete Version auf den Backup-Speicher und protokolliert das ebenfalls im Log. Auch wird im Log entsprechend protokolliert, ob ihr jetzt die automatische Update-Prüfung aktiviert habt oder nicht aktiviert habt. Und diverse Fehler werden auch im Log entsprechend protokolliert. Aber wie gesagt, das Ganze werde ich euch demnächst nochmal vorstellen in einer gesonderten Podcast-Episode, wo ihr das Skript dann quasi live komplett hören könnt. Es ist schon in meinen Augen sehr umfangreich. Und wie gesagt, es ist ein kostenloses Skript, das arbeitet ganz allein mit Windows PowerShell und wie gesagt einer Batch-Datei. Im Prinzip sind es, glaube ich, derzeit 3 Skripte. Einmal die Konfigurationsdatei, dann gibt es das Hauptskript an sich, PowerShell-mäßig, und dann gibt es dann halt diese Batch-Datei, die zum Ausführen des Hauptskripts zuständig ist. In späteren Versionen kann es sein, dass ich das Ganze nochmal alles komplett überarbeiten werde und splitten werde, weil je nachdem, wie groß der Umfang wird, kann es halt sein, dass irgendwann diese Hauptscript-Datei zu viele Codezeilen enthält. Das heißt, ich muss es dann alles in einzelnen Dateien separieren, weil so ist der Code einfach aufgeräumter. So ist es für mich als Programmierer auch besser und übersichtlicher, weil dann könnte ich sagen, okay, den Abschnitt Logging packe ich in eine separate Datei. Das nennt sich dann irgendwie Log PS1. PS1 steht halt für PowerShell. Also diese Dateiendung, und dann mache ich dann zum Beispiel Log PS1 und dann, keine Ahnung, Auto-Update PS1. Aber wie gesagt, so in der Form, wie es jetzt ist, kann es so erstmal bleiben. Das ist jetzt noch relativ klein und überschaubar, aber das könnte sein, dass das später dann mehrere Dateien wird. Nicht, falls ihr euch da irgendwie wundern solltet. Und und wie gesagt, die Konfigurationsdatei ja schon angesprochen und dann die Automation mit dieser Batch-Datei. Da könnt ihr dann, wie gesagt, eine vollständige Automatisierung mit angehen. Ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt entweder diese Batch-Datei meinetwegen bei euch auf den Desktop legen oder irgendwo in einen Ordner. Das ist vollkommen egal. Und dann könnt ihr diese Batch-Datei mit einem Doppelklick anklicken. Dann wird die Datensicherung angestoßen. Also quasi eine manuelle Datensicherung, just for fun, wie ihr das gerade möchtet. Alternativ könnt ihr das Ganze aber auch automatisieren mit der wunderbaren Funktion, vielleicht kennen das einige schon, einige werden es vielleicht noch nicht kennen, das wäre bei Microsoft die Aufgabenplanung. Man kann diese Aufgabenplanung vergleichen, dass falls jemand von euch einen Server betreibt, der sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, sind sogenannte Cronjobs. Da kann man dann halt auch eine Uhrzeit angeben, ein Datum angeben und dann gibt man irgendeinen Pfad an, was auch immer. Und dann wird dann immer exakt an diesem Datum und an diese Uhrzeit wird dann halt dieser Pfad, je nachdem welcher Befehl drin steht, ausgeführt. Und die Microsoft-Aufgabenplanung funktioniert da im Prinzip nicht anders. Ne, das erkläre ich euch dann auch alles in dieser nächsten Podcast-Episode, wie ihr diese Automatisierung anlegt, weil das könnte gerade in Verbindung mit JAWS wie im Blinden, ist es ein bisschen fummelig, aber ich habe das rausbekommen, wie das jetzt wunderbar gut funktioniert und eigentlich ist es easy going. Aber wenn man sich da noch nie mit auseinandergesetzt hat, kann das ein bisschen fummelig sein, aber das habe ich schon alles rausbekommen und ich werde das euch dann wirklich Schritt für Schritt beschreiben und das ist wirklich nicht schwer, diese Automatisierung zu planen. Mit der Aufgabenplanung habt ihr dann die Möglichkeit, zum Beispiel anzugeben, okay, ich möchte ganz gern, dass die Datensicherung meinetwegen alle 15 Minuten ausgeführt wird, jeden Tag. Oder was weiß ich, alle 5 Minuten jeden Tag oder jede Stunde jeden Tag. Oder ihr wählt aus und sagt, nö, ich möchte nur die Datensicherung einmal am 15. des Monats haben, um 8 Uhr meinetwegen. Kann man auch so machen. Oder ihr wählt aus, nö, ich möchte die Datensicherung haben nach jedem Windows-Start. Oder zum Beispiel, ich möchte die Datensicherung haben, jedes Mal, wenn Windows runterfährt. Also dann wird dann quasi erst davor die Datensicherung durchgeführt und danach fährt dann das System runter und so weiter und so fort. Also da kann man schon wirklich sehr viel mitmachen. Und dann muss man logischerweise dann halt den Pfad angeben zu dieser Batch-Datei, damit diese Aufgabenplanung auch weiß, okay, welche Datei soll ich eigentlich ausführen, ne? Und dann wird das dann entsprechend ausgeführt und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und genau, und wie gesagt, das ist sehr umfangreich und ich habe umfangreiches Skript und ich habe noch diverse Planungen, was ich da alles mit integrieren kann und integrieren werde. In den späteren Versionen werde ich dann vielleicht auch noch integrieren, dass ihr die Möglichkeiten habt, diese Datensicherung auf diversen Cloud-Diensten abzulegen, wie meinetwegen, was weiß ich, OneDrive. Ich glaube, OneDrive müsste, glaube ich, auch jetzt schon gehen. Müsste man aber ausprobieren, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber eigentlich müsste OneDrive jetzt auch schon gehen. Wie, keine Ahnung, P-Cloud und was es da nicht alles gibt oder Dropbox und keine Ahnung was. Oder ich werde auch noch einbauen, erweiterungsmäßig, dass ihr die Möglichkeiten habt, die Datensicherung, falls jemand von euch einen FTP-Server haben sollte, das auf einem FTP-Server zu laden. Weil es kann ja sein, dass sich irgendwo jemand günstig im Internet einen günstigen V-Server angemietet hat, kann man schon für 5 Euro kriegen mit mehreren Gigabyte bis zu Terabyte, wo man Daten ablegen kann zum Sichern. Kann aber auch sein, dass der ein oder andere, da kenne ich auch einige aus der Blinden-Community, die auch so fit sind, die vielleicht sogar zu Hause ein eigenes NAS-System haben, also auch ein eigenes Serversystem, wo man dann ebenfalls die Datensicherung draufsetzen könnte. Da fällt mir jetzt gerade ein, was ich auch noch erwähnen möchte. Es handelt sich bei dieser Datensicherung nicht um eine 1:1 Spiegelung. Das habe ich ganz, ganz bewusst so programmiert, weil eine Spiegelung ist ja, wie der Name sagt, eine 1:1 Spiegelung. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel auf C:Doppelpunkt den Ordner Test 1. Dieser wird gesichert in D:Doppelpunkt Test 1. So. Die Datensicherung hat das nun gesichert. Angenommen, ich lösche jetzt diesen Ordner Test 1 vom Laufwerk C und das Datensicherungsskript läuft jetzt durch. Wäre jetzt eine richtige Spiegelung aktiv, dann wird das Datensicherungsskript merken, hey, hör mal, der hat hier auf C den Ordner Test 1 gelöscht. Dann würde das Skript diesen Ordner Test 1 nämlich auch auf D Backup Test 1 löschen. Weil das ist eine 1:1 Spiegelung. Das heißt, auch gelöschte Dateien werden quasi vom Backup-Speicher gelöscht. Und wie gesagt, diese Funktionalität habe ich bewusst nicht mit eingebaut. Alles andere ja, dass überarbeitete Dateien gesichert werden in einer Versionierung. aber nicht halt mit dieser Spiegelung, dass automatisch Dateien gelöscht werden. Einfach aus dem Grund, weil gerade für uns Blinden kann das mal ganz schnell vorkommen, dass wir irgendeine falsche Tastenkombination drücken oder was auch immer, dass wir dann versehentlich eine Datei gelöscht haben. Und somit habt ihr dann die Möglichkeit, diese gelöschte Datei entweder, falls sie im Papierkorb ist, der eine oder andere hat den Papierkorb aber auch deaktiviert oder vielleicht schon geleert oder wie auch immer, so habt ihr dann immer noch die Möglichkeit, diese gelöschte Datei aus dem Backup quasi wieder rauszuholen und wieder herzustellen. Sollte jemand so eine Spiegelung wünschen, kann er einfach Bescheid sagen, dann könnte ich vielleicht noch eine separate Version machen, die genau diese explizite Spiegelung enthält, so dass dann auch gelöschte Dateien vom Quellverzeichnis auch auf dem Zielverzeichnis quasi gelöscht werden, so wie eine richtige 1:1 Spiegelung quasi funktioniert. Genau. Aber wie gesagt, ich werde euch das Ganze einmal vorführen live an meinem PC, damit ihr da einmal selber nochmal einen Eindruck kriegt. Das sollte jetzt nur erstmal eine kleine Ankündigung werden. Ich glaube, klein ist gut. Die ist auch schon wieder ein bisschen ausgeartet, diese Ankündigung. Aber da wisst ihr Bescheid. Und wie gesagt, in Zukunft wird es noch mehrere Skripte geben. Ich werde im Zuge dessen auch, ich muss mal gucken, eine WhatsApp-Gruppe oder ein, ja, ich glaube, ich mache eher eine WhatsApp-Gruppe auf, wo ihr euch dann alle austauschen könnt, falls ihr Probleme haben solltet mit meinen Skripten, dass ihr dort dann Hilfe bekommt oder falls ihr Verbesserungswünsche habt oder Fragen habt und so weiter und so fort, dann könnt ihr quasi in diese Gruppe posten. Ich wollte erst eine Mailingliste anlegen, das muss ich jetzt leider erstmal wieder verwerfen, weil mein Mailinglistensystem werde ich erstmal komplett deaktivieren müssen, da bei mir demnächst ein neuer Server ansteht, weil der jetzige Server leider nicht mehr unterstützt wird mit der aktuellsten Ubuntu-Version. Das heißt, es muss eine komplett neue Ubuntu-Version drauf, dann muss eine neue administrative Software drauf und die neueste Ubuntu-Version hat leider derzeit Probleme mit Mailman. Mailman ist dieses Mailinglistensystem und daher weiß ich noch nicht, inwiefern ich das migrieren kann und daher werden die Mailinglisten erstmal derzeit ausfallen. Und deswegen habe ich mich da bewusst entschieden für eine WhatsApp-Gruppe. Ich könnte zwar auch alternativ von externen Anbietern eine Mailingliste kriegen, die gibt es, ja, aber wer mich kennt, der weiß, ich bin da kein Freund von, weil ihr gebt mir dann eure Mailadressen und wenn ich über einen externen Dienstleister jetzt eine Mailingliste aufmache, habe nicht nur ich eure E-Mail-Adressen, sondern auch dieser externe Dienstleister und das möchte ich nicht und wer mich kennt, der weiß, ich bin absolut keine Datenkrake und verkaufe eure Daten oder so, deswegen mache ich das dann lieber so mit WhatsApp. Und dann ist es so, glaube ich, besser. Oder ich muss mal gucken, vielleicht schreibe ich auch komplett ein eigenständiges System über meine Webseite, wo ihr euch eintragen könnt, als Art Newsletter oder so. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Aber ich denke mal, mit WhatsApp ist es so erstmal auf jeden Fall auch barrierefrei für die Blinden. Die können dann dort die Sprachnachrichten absetzen und alle Sehenden können dann dort letztendlich auch was reinsetzen. Vielleicht mache ich dann auch noch eine Facebook-Gruppe, ich weiß es nicht, aber ich denke mal erstmal zwecks Austausch ist, glaube ich, so eine WhatsApp-Gruppe ganz, ganz gut. Wenn ich da konkrete Ziele festgesetzt habe, werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen und euch den Link auch nennen in einer Podcast-Episode, vielleicht schon in der Episode, wenn ich euch dieses Datensicherungsskript vorstelle und diese Auto-Hotkeys-Geschichte vorstelle. Vielleicht werde ich euch dann schon mal sagen, hier, das ist der Link in die WhatsApp-Gruppe, da könnt ihr reinkommen, wenn ihr euch zu meinen Skripten und so austauschen wollt. Weil, wie gesagt, in Zukunft wird es viele Skripte von mir geben, womit ihr euch den Zugang und Microsoft Windows erleichtern könnt. Ja, gerade für die Leute mit einem Screenreader, die blind sind, die viel mit Tasten arbeiten müssen. Denn wie gesagt, mit den Skripten könnt ihr wirklich einiges machen, wie zum Beispiel mit einem Tastendruck die Festplatte C aufrufen oder weiß der Geier was. Ja, da ist die Kreativität gefragt. Da könnt ihr mir einfach sagen, was ihr haben wollt und ich schaue dann, was ich umsetzen kann. Und dann werden wir da ein richtig schönes Script-Archiv aufbauen, ganz neben JAWS und so weiter und so fort. Und da werden wir dann, denke ich, viel erreichen können. Und ich bin wirklich sehr, sehr daran interessiert, für euch das Ganze dann auch noch zugänglicher zu machen. Aber wie gesagt, die Skripte sind jetzt nicht nur für Blinde, sondern ich denke mal auch, das ein oder andere wird sicherlich auch für den Sehenden von Interesse sein, wie zum Beispiel auch diese Datensicherung. Aber wie gesagt, meine Skripte sind halt alle sehr barrierefrei, somit auch zugänglich für den Screenreader JAWS. NVDA müsste in der Regel auch funktionieren. Ja, aber wie gesagt, mehr auf jeden Fall dazu dann später, wenn ich euch dann das Ganze live vorstelle. Das soll es dann auch so erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch was. Ne? Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mir natürlich auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an info@taliroot.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Da einfach die E-Mail-Adresse anklicken und dann schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, wie auch immer, und dann werde ich mich gerne bei euch melden. In dem Sinne bin ich erstmal raus und dann ciao, ciao. Ne?
Anhalten, Taste, Alt zum Entsperren.